Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Ecclesia Pforzheim. Wir freuen uns, dass du heute eingeschalten hast und dass wir diesen Gottesdienst in dein Wohnzimmer streamen dürfen. Wir glauben an einen Gott, der dich heute berühren möchte, der zu dir sprechen möchte. Lass dich drauf ein, begegne ihm ganz persönlich. Und jetzt darfst du dich auf eine Lobpreiszeit freuen.
Ich war in der 4. Klasse der Grundschule Suhlendorf in Niedersachsen. Mein Kumpel Jan steht einem Sechsklässler Auge in Auge gegenüber. Und dann geht's los. Die beschimpfen sich, die schubsen sich, die treten sich. Ich persönlich habe überhaupt keine Ahnung, was zwischen den beiden passiert ist. Aber es bricht ein seltener pazifistischer Moment in mir durch. Ja, ich muss zugeben, dass es vorher und nachher in meiner Schullaufbahn nur noch sehr selten geschehen. Doch jetzt, da steht so ein Friedenskämpfer in mir auf. Ich entschließe mich zu gewaltlosem Widerstand, zu einer Geste der Menschlichkeit, zu einem selbstlosen Einsatz, ja, für die Versöhnung von zwei erbitterten Feinden. Also in Wahrheit habe ich nur meinen Tischtennisschläger genommen und habe ihn direkt zwischen die Gesichter der beiden Kampfhähne dazwischen gehalten und habe mir gedacht, Mensch, damit muss doch jetzt alles gut sein. Und ich sage noch zu ihnen, ey Leute, bleibt ruhig, ist doch alles nicht so schlimm, kein Drama und so weiter. Und denke mir, wow, ich habe meinen ersten Krieg beendet. Doch in dem Moment, da holt der Sechsklässler aus und er macht so einen richtig schönen Roundhouse-Kick und trifft meinen Schläger genau in der Mitte und teilt ihn sauber durch. Und in dem Moment, da knallen bei mir alle Sicherungen durch. Verstehst du, was ich meine? Es ist wie wenn Gammastrahlen meinen Körper durchzucken. Ich werde von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde, von Bruce Banner zum Hulk. Ich raste völlig aus. Ich schnapp mir den Typen, drück ihn an die Wand, fang an, ihn zu würgen. Und ich glaube, das wäre echt schlecht für ihn ausgegangen, wenn ich in dem Moment meinen Direktor vorbeigekommen wäre und die ganze Sache beendet hätte. Und ich weiß noch wie heute, wie ich dann in der Schulstunde die ganze Zeit sitze und nicht mehr anders kann, als immer wieder an diesen Typen zu denken. Und immer wieder, da kommt so sein mieses, dreckiges Gesicht so vor meinem inneren Auge hoch und ich denke mir, ey, der hat noch nicht genug, der wird noch was erleben. Und kaum klingelt's, große Pause, renne ich raus und irgendwie sofort auf dieses menschgewordene Böse so in meinen Augen zu, ja. Ich pack den, heb ihn hoch, klatsch ihn auf den Boden, werf mich drauf und fang an, richtig so auszuteilen mit Fäusten, mit allem, was ich hab. Ja, ich sehe schon direkt, wie die Pausenaufsicht auf uns zu läuft, aber ich genieße jeden Moment, den ich noch hab, um ihm noch einen reinzudrücken. Und dann wird der Streit geschlichtet, wir bekommen beide Strafarbeit, Schulordnung aufschreiben und ich denke mir, ey Mann, das hast du dir wenigstens verdient und außerdem kannte ich die Schulordnung relativ gut. Von daher fand ich es nicht so dramatisch, aber in mir war immer noch so eine Wut, so ein Zorn. Ich dachte mir, ey, am liebsten würde ich es wieder tun. Und ich finde das irgendwie krass. Damals war ich ein kleiner Junge, aber ich weiß noch, bis heute noch ganz genau, wie übel ich mich aufgeregt habe. Mal ganz ehrlich, objektiv gesehen hat der ein Stück Holz mit ein bisschen Gummi drauf kaputt gemacht. Ja, der hat mir nicht mein Herz rausgerissen und der hat auch nicht mein Kind entführt oder meinen Bruder umgebracht. Trotzdem bin ich damals völlig ausgetickt. Und ehrlich gesagt war das auch nicht das letzte Mal in meinem Leben. Ich glaube zwar, dass ich mich heute besser im Griff habe. Ich denke, ich bin auch ein anderer Kerl als damals, logisch. Aber trotzdem merke ich, wie noch oft genug so ein kleiner, aggressiver Krawallzwerg in mir aufsteht und ich mich so richtig über Sachen aufregen kann. Ehrlich gesagt glaube ich, ich bin hier nicht der Einzige, dem es so geht. Ja? Ich glaube, wir leben auch gerade als Deutsche in einer echten Kultur der Empörung. Wir lieben es, uns aufzuregen über alles und über jeden. Wir suchen immer irgendwie nach dem nächsten Skandal. Wir warten nur darauf, dass irgendein Thema uns aufregt oder irgendeine Person. Und egal, was es dann ist, Ernährung, Klima, Ausländer, Merkel, Trump, Putin, Klopapierdiebe, Hamsterkäufer, Menschen, die uns im Supermarkt irgendwie zu dicht auf die Pelle rücken und uns anhusten. Ey, wir gehen hoch wie Schmidts Katze. Wir lieben es, uns aufzuregen. Und ich merke auch, dass sich unsere Sprache verändert. Auch da sind wir immer dabei, irgendwo richtig aggro zu sein. Ja? Alle reden davon, auch so in der Politik, dass die Mitte so wichtig ist, aber man hat das Gefühl dann, dass es außer ihnen nur noch Nazis und Kommunisten gibt. Ja? Immer gleich mit der fetten Keule auf alles und jeden draufhauen. Wenn man sich Kommentare bei Insta, Facebook oder YouTube durchliest, dann denkt man sich, ja, da könnte man den perfekten Hassrap draus machen. Es wäre für manche deutsche Gangsterrapper echt eine Ehre, diese Texte in ihre Lieder einzubauen. Und irgendwie gibt es auch tausende von diesen Videos, die mit Sätzen anfangen wie: Eigentlich wollte ich gar nichts dazu sagen und ich habe auch echt lange geschwiegen, aber jetzt muss ich mich auch mal zu dieser oder dieser Sache äußern. Und dann haut man irgendwie raus und eskaliert und regt sich über alles Mögliche auf. Und ich habe so das Gefühl, früher hat man seine Meinung gesagt, heute, da muss man immer gleich eskalieren. Ich persönlich habe mich ja bis jetzt auch echt zurückgehalten. Ich wollte mich eigentlich auch gar nicht äußern, aber das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich sehe zu viel Verlogenheit und Müll da draußen. Deswegen will ich dir heute beibringen, wie du dich richtig aufregen kannst. Ich will dich in die Kunst einführen, dich richtig göttlich aufzuregen. Und damit meine ich richtig und göttlich. Und wir schauen uns einfach mal an, wie der Meister göttlicher Empörung das gemacht hat. Matthäus 21, die Verse 12 bis 7, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu: Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und noch während Jesus im Tempel war, heißt es dann weiter, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Als die obersten Priester und Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen und die Kinder bemerkten, die auch noch im Tempel riefen, gelobt sei der Sohn Davids, da wurden sie absolut wütend und fragten Jesus: Hörst du eigentlich, was diese Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortete Jesus. Habt ihr denn nie gelesen? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Dann ließ er sie stehen und ging aus der Stadt nach Bethanien, um dort zu übernachten. Ich möchte drei Dinge sagen über göttliche Empörung, über die Art oder die Kunst, sich göttlich aufzuregen. Das Erste, was wir über göttliche Empörung wissen müssen, ist, sie ist ehrlich. Göttliche Empörung ist ehrlich. Weißt du, die Juden hatten die Kunst der Empörung, die Kunst, sich aufzuregen, damals wirklich perfektioniert. Die wussten genau, wer der Feind ist, das war die römische Besatzungsmacht. Die wussten, wer der Verräter ist, das waren alle, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Die wussten, wer die Frommen sind, das waren alle, die äußerlich irgendwie ein Leben geführt haben, was so zu den Geboten Gottes gepasst hat. Und sie wussten auch, wer die Gottlosen waren. Das waren die Ausländer, das waren die, die es äußerlich irgendwo nicht bekommen haben. Das waren die, die bestimmte Gebote Gottes gebrochen haben und so weiter. Was irgendwie der Gesellschaft damals manchmal gar nicht so wichtig war, war, was eigentlich im Herzen der Menschen abging. Und weißt du, deswegen wusste man, über wen man sich aufzuregen hatte. Die Zeitungen wussten, über welche Skandale sie schreiben mussten. Die Geistlichen wussten, wogegen man predigen muss. Die Politiker wussten, was man zu fordern hatte. Und in allen Dörfern und Städten, da wusste man, wen man ablehnen musste. Und wisst ihr, was ich dabei so spannend war, was auch noch an dieser Kultur der Empörung so unheimlich bequem war, war Folgendes. Man konnte nämlich alle möglichen Widerlichkeiten auch tun und sich trotzdem immer noch geistlich fühlen. Solange man bestimmte Punkte erfüllt hat, war es irgendwie fast egal, was in dir so abgegangen ist oder was du vielleicht sonst noch so abgezogen hast. Und auszurasten war, und ich glaube, das ist auch heute noch so, der Hammer, weil man kann so genial heucheln. Man kann so genial von sich selbst ablenken. Man kann sich in so eine wunderschöne Welt der Selbstgerechtigkeit hineinflüchten. Und in diese Kultur der Empörung kommt Jesus und er eskaliert und rastet im Tempel, im Mittelpunkt einfach der Verehrung Gottes, völlig aus, am frömmsten Platz im Nahen Osten. Er rastet absolut aus. Er war gerade einen Tag vorher in die Hauptstadt Jerusalem gekommen und von den Menschen wie ein König empfangen worden. Und in diesem Moment, da hätte auch keiner irgendwie gewagt, Jesus aufzuhalten. Der war gerade so hoch im Kurs bei seinem Volk. Alle glaubten, er sei der Retter, ja, auf den Israel schon seit Jahrhunderten gewartet hatte. Und deswegen konnte er in diesem Moment auch wirklich was Krasses tun. Aber er tut etwas ganz anderes, als die Menschen erwartet haben. Es war damals noch keine 200 Jahre her, da hat es einen Mann gegeben, der hieß Judas Makkabäus. Und der ist damals aufgestanden und hat gegen die griechische Oberherrschaft in Israel gekämpft. Und er hat Jerusalem zurückerobert, er hat den Tempel zurückerobert und hat unter anderem dort die Götterstatue von Zeus umgestoßen und den Tempel und den Gottesdienst einfach wieder so richtig in Ordnung gebracht. Hey, sowas hätten die geliebt, wenn Jesus hier aufgestanden wäre und er hätte eine politische Rede gehalten. Die wären fein damit gewesen, die hätten ihn gefeiert. Aber jetzt wendet er sich gegen die eigenen Leute und auch noch gegen die Allerfrömmsten im Volk. Und er zeigt ihnen, hey, hier ist der Sohn Gottes und der ist sowas von genervt von eurem Gottesdienst. Der regt sich auf über die Art, wie ihr behauptet, Gott zu suchen. Und ich glaube, wenn wir uns die ganzen Berichte, die es im Neuen Testament gibt, zu diesem Ereignis, und es gibt sie in jedem Evangelium, also in jedem Bericht über das Leben von Jesus, da merken wir, dass Jesus sich eigentlich über drei Dinge aufgeregt hat. Die erste Sache war die, Jesus sagte, hey, eure perfekt organisierte religiöse Welt, die nervt mich, weil sie den Menschen, die eigentlich in eine Begegnung mit Gott hineinkommen sollen, überhaupt keinen Platz lässt. Unter anderem hatten die dort hier diese Viecher, die Leute da fürs Opfer gebraucht haben oder auch die Wechselstuben für die Kohle, mit der man die Tempelsteuer bezahlen konnte, die hatten sie im Vorhof der Nation untergebracht. Also an dem Ort, wo eigentlich auch die Ausländer Zutritt hatten. Und dieser Platz wurde denen jetzt sozusagen streitig gemacht. Und Jesus sagt, ey, es nervt mich, dass hier irgendwie Tiere und dass hier irgendwelche Händler, dass ihr euer Tempel-Business an die Stelle setzt, die eigentlich für Menschen gedacht ist, die Gott begegnen sollen. Zweitens, glaube ich, hat Jesus gesagt, ey, ihr legt mir zu viel Wert auf Kohle. Ist ja schön, dass ihr es den Leuten einfach macht, Opfertiere zu kaufen und ihr Geld zu wechseln, wenn sie irgendwo aus dem Ausland kommen, um im Tempel Gottesdienst zu feiern. Ey, aber es kotzt mich eigentlich an, dass ihr die Leute dabei ausbeutet, dass ihr versucht, über die Maßen Gewinn zu machen. Ich kann das überhaupt nicht brauchen. Und drittens glaube ich, und das ist der wichtigste Punkt, dass Jesus sagt, ey, eure religiösen Rituale, das, was ihr meint, dass ihr es für Gott tut, die sind euch wichtiger als Gott selbst. Und das nervt mich. Und Jesus sagt, hey, der Tempel war als ein Ort gedacht, wo man Gott begegnet, ein Ort, wo man beten konnte, ein Ort, wo man eine persönliche Begegnung auch mit Gott haben konnte. Und Jesus wollte, glaube ich, den Menschen klar machen, hey, der Vater im Himmel, der wünscht sich Sehnsucht nach ihm, Hunger nach einer persönlichen Beziehung mit ihm. Der will nicht eure Maske besitzen, sondern euer Herz. Der will ein Leben, was für ihn brennt und er will nicht, dass Menschen einfach nur Dinge für ihn verbrennen, ja? Er will mehr von euch als irgendein religiöses Feuerwerk. Er will einen echten, kraftvollen Glauben, echte Leidenschaft für seinen Namen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, Mann, Tempel, Opfer, Judentum, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und der Nächste, der mir zuhört, sagt vielleicht sogar, Mann, ich bin überhaupt kein Christ, ich bin gar nicht religiös. Aber lass mich dir eins sagen. Lass mich dir sagen, warum ich glaube, dass diese Geschichte für uns alle so wichtig ist. Ich glaube, jeder Mensch hat einen Tempel. Und dieser Tempel ist dein eigenes Leben und deine Prioritäten, das, was dir wichtig ist in deinem Leben, das zeigt, was du in diesem Tempel anbetest. Das kann deine Karriere sein. Es kann Macht sein. Das ist bei ganz vielen von uns Geld. Das kann dein Körper sein, deine Ernährung, dein Sport. Und das feiere ich alles auch. Es kann auch deine Freizeit sein, Urlaub, Hobbys, die Games, die du zockst jeden Tag stundenlang. Das kann Netflix sein. Das können die Menschen sein, von denen du dir Likes wünschst auf den sozialen Medien. Das sind all die Dinge, die deine Zeit und deine Power völlig in Anspruch nehmen. Und es sind ganz oft Dinge, die eigentlich an sich gut sind und die Gott uns auch geschenkt hat, die er in diese Welt einfach auch reingelegt hat. Aber wenn diese Dinge anfangen, uns zu beherrschen, wenn sie uns gefangen nehmen, wenn solche Dinge zu deinem Gott werden oder deinen Göttern werden, dann werden sie dein Leben auf lange Sicht zerstören. Sie werden auf lange Sicht negative Auswirkungen auf dein Leben haben. Oft genug gehen Beziehungen kaputt, ja, weil den beiden Beteiligten ihre eigenen Götter wichtiger sind als der andere Mensch. Oder du bist getrieben, weil dein Leben keinen Gott kennt, der die Ruhe gibt, sondern nur Götter, die immer mehr von dir fordern. Mehr für deinen Job, mehr Fitness, mehr Gesundheit, mehr Erfolg, was auch immer. Andere sind todunglücklich, weil sie alles tun für die Anerkennung von Menschen und doch merken, dass es in der ganzen Welt nicht genug Wertschätzung gibt, um das Loch in ihrer Seele zu füllen. Du spürst vielleicht gerade im Moment, wie die Angst dich packt, weil du dein Leben auf Sicherheiten aufgebaut hast, von denen du jetzt merkst, dass sie vergänglich sind, dass man sie verlieren kann. Manche verlieren all ihre Bedeutung, wenn ihre Karriere zu Ende ist oder wenn ihr schönes Gesicht Falten bekommt oder wenn ihr Hintern der Schwerkraft zum Opfer fällt. Andere kriegen in ihrem Leben gar nichts auf die Reihe, weil sie vielleicht süchtig sind, online süchtig sind oder ganz viel Zeit mit irgendwelchen Dingen verbringen, die ja, ihnen gar keinen Raum mehr zum Leben lassen. Wenn du dir gerade Gedanken machst, ob das mit Jesus was für dich ist, dann will ich dich ermutigen, frag dich mal, was dein Leben beherrscht. Wenn es nicht Jesus ist, der dein Leben beherrscht, dann werden diese Dinge dich auf lange Sicht zerstören. Und weißt du, Jesus, der möchte dich heute Morgen eben nicht dabei unterstützen, dich über andere zu empören und über das, was sie falsch machen, sondern der fragt sich, ey, wollen wir uns mal gemeinsam über die falschen Prioritäten in deinem Leben aufregen? Weil wenn wir uns gemeinsam darüber aufregen, dann kann sich dein Leben auch verändern. Und ich meine es wirklich gut mit dir, das möchte Jesus dir sagen. Und er lädt dich wirklich ein, mal ganz ehrlich in dein eigenes Leben zu schauen. Die Bibel sagt uns, dass wir von Gott geschaffen worden sind, damit wir ihn mit unserem Leben feiern. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Weißt du, Jesus, der will keine religiöse Pflichterfüllung von dir, sondern der will in jeden Bereich deines Lebens reinkommen, damit dieser Bereich wirklich zum Blühen kommt. Er will dein Herz. Und er verlangt gar nicht, dass du alles Mögliche aufgibst oder womöglich alles aufgibst und überhaupt nicht mehr lebst. Aber er sagt dir, hey, ihr Menschen neigt dazu, dass ihr die Dinge, die euch wichtig sind, in eurem Tempel aufbaut und sie dort anbetet. Und dann scheitert euer Leben. Und ich, sagt Jesus, ich möchte dich einladen, dass du den echten, wahren Tempel, nämlich mich, meine Gegenwart, meine Nähe, dass du das in diese Dinge reinholst und dass ich sie wirklich zum Leben erwecke. Und dass du am Ende mich mit den Dingen, die dir so wichtig sind, anbetest und nicht diese Dinge selbst anbetest. Denen, die schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind, möchte ich sagen, hey, Jesus möchte auch die aktuelle Krise benutzen, um seinen Tempel zu besuchen und ihn auszumisten. Und sein Tempel, das sind wir, das ist die Gemeinde als Ganzes, das ist aber auch jeder Einzelne von uns. Und ich will dich fragen, ist dein Glaube mit echter Leidenschaft vollgepumpt? Oder bist du gerade jetzt irgendwie voll raus, weil irgendwie Gemeindeleben und so weiter nicht mehr möglich ist? Hat dein Glaube Auswirkungen auf andere? Ey, dein Umfeld, merken sie, dass da eine übernatürliche Kraft in dir lebendig ist? Oder hängt deine geistliche Power davon ab, dass irgendwie andere Menschen, dass irgendwelche Kirchen, dass irgendwelche Online-Prediger dir die perfekte spirituelle Wohlfühlumgebung schaffen? Wie echt ist dein Glaube? Ein zweiter Gedanke. Göttliche Empörung macht Platz für andere. Ich finde das so abgefahren, nachdem Jesus, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde lang Rinder, Schafe, Tauben, Geldwechsler, Käufer, Verkäufer, all diese Dinge waren da, aus dem Tempel gejagt hat. Nachdem das abgeschlossen ist, ist plötzlich Raum da für Menschen, die noch nie vorher Zugang zum Tempel hatten. Plötzlich, wir lesen das so bei Matthäus, werden Blinde und Gelähmte, gehbehinderte Menschen in den Tempel gebracht und Jesus heilte sie übernatürlich. Ihr müsst wissen, solche Menschen hielten die Juden damals für unrein. Hey, man dachte, wenn es denen schlecht geht, wenn die krank sind, ey, da kann ja zwischen ihnen und Gott nicht alles in Ordnung sein. Das ist eine total schädliche Theologie, ein schädlicher Glaube, den wir auch heute echt aus unseren Gemeinden raushalten müssen. Und Jesus, weißt du, der zieht diese Menschen in den Tempel und er berührt sie. Und das finde ich so Hammer. Weißt du, wenn Jesus die falschen Götter aus unserem Leben schmeißt, dann entsteht Raum auch für göttliche Gesundheit. Göttliche Empörung schafft auch göttliche Gesundheit. Und das finde ich genial. Weißt du, wenn die falschen Götter rausgeflogen sind, dann kann Jesus dir selbst nahe kommen und er kann dich berühren. Da können in dir kaputte Gedanken zerlegt werden. Kaputte Verhaltensmuster können ein Ende finden. Ein zerstörter Selbstwert, Ängste und Egoismus, diese Dinge können gesund werden. Und dann können die Menschen, die dir wichtig sind, wirklich durch dich und durch dein Leben beschenkt werden. Stell dir eine Ehe vor, wo einfach dieser Gott des Stolzes besiegt worden ist oder der Gott der Besserwisserei, ja, wo man sich immer wieder meint, durchsetzen zu müssen, das letzte Wort haben zu müssen oder wo dieser falsche Gott der Verletzlichkeit und des Selbstmitleids besiegt wird und du plötzlich deiner Frau, deinen Kindern, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen ganz anders begegnen kannst. Oder die Art, wie du von dir denkst, wie du klein von dir denkst, wenn das besiegt wird in deinem Leben, auch dieser falsche Gott, und du hast plötzlich eine neue Selbstsicherheit, mit der du Menschen begegnen kannst, mit der du in deiner Firma einfach arbeiten kannst. Hey, Menschen werden den Unterschied merken. Du wirst beschenkt werden durch sie. Ich denke an Menschen, hey, deren Gott nicht mehr das Geld ist und die vielleicht großzügig sein können zu ihrer Familie. Es sind Menschen, die sie lieb haben oder die vielleicht sogar mit Menschen teilen könnten, die weniger haben. Hey, wenn falsche Götter in unserem Leben besiegt werden, dann profitiert die ganze Menschheit davon. Und das finde ich so genial. Wenn du merkst, dass du immer wieder irgendwo mit Leuten aneinander gerätst, dass Leute eigentlich überhaupt keine Lust haben, mit dir zusammen zu sein, dann sage ich dir, du brauchst wahrscheinlich Befreiung von den falschen Göttern in deinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich dir nachher ein paar Fragen dazu stelle, wirst du auch sehr schnell merken, worum es da geht. Und weißt du, wenn Jesus allen Müll aus dem Tempel deines Lebens entsorgt hat, dann kann er auch dich benutzen, um andere Menschen einzuladen, ihn kennenzulernen. Dann kann er Menschen auch übernatürlich begegnen, durch dein Gebet, durch die Art, wie du mit ihnen redest, durch das, was er dir vielleicht für sie geben möchte. Ein dritter und letzter Gedanke. Göttliche Empörung hat einen lebendigen Tempel. Die Geschichte startet damit, dass Jesus im Tempel steil geht und sich über das pseudofromme Getue der Menschen damals aufregt. Und diese Geschichte endet damit, dass die fromme Elite in diesem Tempel sich über ihn aufregt. Alle sind in diesem Moment wie gebannt von dieser neuen Art, mit der Jesus Gottesdienst feiert, oder? Hat man wahrscheinlich selten gesehen, wie der da die Viecher durch die Gegend jagt, wie der die Tische umknallt, wie der die Leute anschreit und sagt, boah, eure Heuchelei, die kann ich nicht mehr brauchen. Da war echt was geboten. Und dann, glaube ich, waren sie auch absolut geflasht von der Liebe für die Schwachen, für die Ausgestoßenen. Und sie waren gepackt von seiner Macht über die Krankheit. Und in diesem Moment, da fangen die Kids, die mit ihren Eltern sozusagen den Gottesdienst besucht hatten, ja, die fangen plötzlich an zu schreien, wörtlich schreien sie, Hosanna, dem Sohn Davids. Und in dem Moment, da platzt den Geistlichen jetzt wirklich der Kragen. Die laufen rot an und die stellen Jesus zur Rede und sagen, Jesus, hörst du nicht, was diese Kinder da rufen? Das geht so nicht. Die loben dich mit Hosanna. Das ist eigentlich ein Wort, mit dem man Gott groß macht. Aber du kannst doch nicht Gott sein. Und die nennen dich Sohn Davids. Die glauben, dass du der Retter bist, auf den unser Volk seit Jahrhunderten wartet. Hey, das darfst du nicht zulassen. Das ist Gotteslästerung. Und ich glaube, Jesus denkt sich in dem Moment, Hammer, Druck ist da, jetzt können wir den Korken auch knallen lassen. Und dann zitiert er ein Lied aus dem Alten Testament, in dem Kinder tatsächlich eigentlich Gott groß machen und die Wahrheit über Gott ausdrücken. Er zitiert diesen Psalm, ein Lied, wie gesagt, aus dem Alten Testament. Und er sagt damit, hey, ihr frommen Leute, weißt du, die Kinder, genau die haben gecheckt, was hier wirklich abgeht. Genau die haben die Wahrheit über mich erkannt. Denn ich bin wirklich der Messias, wirklich der Retter, auf den ihr wartet. Ich bin sogar noch mehr. Ich bin Gottes Sohn und selbst Gott. Wisst ihr, ich glaube, es ist sehr leicht, sich über andere aufzuregen und über die Umstände und über die da oben, über die, die links sind und über die, die rechts sind. Das ist kein Problem, wenn man erstens überhaupt nicht an Gott glaubt, weil dann, ja, das ist auch kein Problem, selbstgerecht zu sein. Es ist auch kein Ding, wenn man an einen Gott glaubt, den man im Griff hat, indem man ein paar Dinge tut und andere Dinge nicht tut. Es ist keine große Sache, wenn der Gott, an den wir glauben, ganz weit weg ist und sich sowieso niemals einmischt, weil er weit über dieser Erde steht. Und es ist nicht besonders herausfordernd, wenn man an Gott als irgendwie eine universelle Kraft oder ein Prinzip glaubt. Aber wenn Gott uns ganz konkret begegnet als Mensch und uns zeigt, wie er sich das Menschsein vorstellt und wie er sich die Beziehung zwischen Gott und Menschen vorstellt und was da passieren muss, damit so eine Beziehung möglich ist, hey, dann hört die Art, wie wir uns eigentlich verstecken und wie wir uns selbstgerecht im Spiegel anschauen können, die hört auf. Unsere Flucht hat ein Ende. Und ich glaube, dass genau das die Frommen damals geärgert hat. Die konnten sich plötzlich nicht mehr vor Gott verstecken. Und ich glaube, so geht es auch vielen Menschen heute in der Gesellschaft, wenn sie diesem Jesus begegnen. Weißt du, man hat sich so seine eigene Vorstellung aufgebaut von einem guten Leben. Irgendwie, man hält sich selbst für anständig. Man sagt, ich habe doch einen guten Job und ich halte mich an die Regeln, die so in dieser Gesellschaft denken. Und jetzt willst du mir sagen, dass Jesus kommt und er könnte irgendwie vielleicht nicht so ganz zufrieden sein damit. Er könnte irgendwie sagen, hey, ich habe was ganz anderes für dich geplant. Frechheit! Und wenn es dann noch weitergeht und dieser Jesus, der sagt irgendwie, hey, ich habe Probleme mit deiner Religiosität. Ich habe Probleme mit der Art, wie du deine Karriere zu deinem Gott machst. Mich stört dein Umgang mit Geld. Mich stört der Umgang mit deiner Freiheit. Alter, da steht in dir dieser Krawallzwerg auf und du sagst dir, da soll sich Jesus mal schön raushalten. Jesus ist aber Gott ganz konkret. Und er mischt sich auch ganz konkret in jeden Bereich unseres Lebens ein. Und ich glaube, wir erleben eigentlich gerade in unserem Land, auf der ganzen Welt, eine Situation, wo Jesus nicht buchstäblich alle möglichen Dinge aus dem Tempel unseres Lebens rausschmeißt, aber ganz viele Dinge werden aus unserem Leben rausgenommen. Und ich glaube, dass Jesus solche Dinge auch zulässt und solche Zeiten auch zulässt, weil er uns wirklich mal ganz neu fragen möchte, was ist dir eigentlich wichtig in deinem Leben? Sind es eigentlich die richtigen Dinge, die dir wichtig sind? Hast du eigentlich wirklich gute Prioritäten gesetzt? Denkst du vielleicht auch sogar hinaus über dieses Leben mit der Art, wie du dein Leben angehst? Und ich glaube, das muss uns keine Angst machen. Jesus hat ja mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Weißt du, Jesus ist der eigentliche Tempel Gottes. Wer zu ihm kommt, wer zu Jesus kommt, der findet Gott. Und Jesus, der wahre Sohn Gottes und selbst wahrer Gott, der ist der Einzige, der die falschen Götter in deinem Leben besiegen kann. Davon bin ich überzeugt. Und mir geht es heute Morgen nicht darum, dir zu sagen, ey, jetzt veränder dich mal selber. Du bist schon ganz okay, jetzt werd noch ein bisschen besser. Nein, mir geht es darum, dass du die Herrschaft über dein Leben an Gott abgibst. Dass du es zulässt, dass Jesus in den Tempel deines Lebens kommt und die falschen Götter von ihren Thronen runterhaut und selber wirklich den ersten Platz in deinem Leben einnimmt. Und das kann tatsächlich nur Jesus. Ich will dich heute eben nicht überreden, dich irgendwie selbst zu verändern. Ich will dich ermutigen, Jesus, den Sohn Gottes, zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Er war damals der Einzige, der dieses ganze religiöse System in Jerusalem angehen konnte. Und er konnte was dagegen tun. Und er ist heute der Einzige, der in deinem Leben aufräumen kann, der dein Leben gesund machen kann, der dein Leben zu einer Bereicherung für andere machen kann, der vielleicht dir auch den Mut in dein Herz gibst, dass du auch dein Leben mal ganz ehrlich anschaust. Und ich will dich deswegen ermutigen, lass mal Jesus mit der ganzen Kraft seiner göttlichen Empörung in deinem Leben tun, was niemand sonst tun kann. Ich möchte noch ein paar ganz konkrete Fragen mitgeben, um den falschen Göttern in deinem Leben auf die Spur zu kommen. Ich will dich fragen, wofür geht die meiste Zeit deines Lebens drauf? Wofür gibst du dein Geld aus? Welche Dinge fürchtest du gerade, dass du sie verlieren könntest? Worum machst du dir gerade die meisten Sorgen? Und was gibt deinem Leben eigentlich Sicherheit? Was machst du dir für Gedanken über die Zukunft? Und weißt du, ich möchte dich ermutigen, am Ende des Tages brauchst du eine Sicherheit, die dich nicht nur in diesem Leben trägt. Du brauchst einen Gott, du brauchst einen Retter, der dich nicht nur hier für dein Leben motiviert und dich durch dein Leben durchträgt. Nein, du brauchst einen Gott, der dich auch dann noch trägt, wenn du deinen letzten Atemzug machst. Und das ist ja tatsächlich im Moment eine Realität für manche Menschen. Und ich wünsche mir, dass du schon jetzt dir Gedanken machst über das, was kommt, wenn du von dieser Erde gehst. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach ganz ehrlich den Spiegel vorhältst. Und da, wo wir manchmal glauben, dass wir einfach ganz geniale Menschen sind, dass bei uns alles in Ordnung ist und wir uns manchmal so über die Maßen über andere aufregen, da willst du einfach kommen und sagen, hey, sei doch mal ehrlich über dein eigenes Leben. Schau doch mal, welchen falschen Göttern du dienst und lass mich dich davon befreien. Lass mich mal mit richtig viel Power, mit richtig viel Kraft, mit Entschlossenheit in dein Leben kommen, damit du wirklich frei wirst, das Leben zu führen, was du schon immer führen solltest. Ein Leben mit dieser Bestimmung, mich zu feiern, mich zu verherrlichen, und gerade das wird dir Freiheit geben. Gerade das wird dich zu einem Geschenk für andere Menschen machen und gerade das wird dir eine Sicherheit geben, über dieses Leben hinaus. Jesus, wir danken dir, dass du heute so auf unserem Herzen anklopfst, und ich bete, dass du zu den Menschen redest, die jetzt gerade hier zuhören. Und wir beten, dass Menschen ganz konkrete Schritte machen und dich jetzt in ihr Leben einladen. Amen.
Wir hoffen sehr, dass dich die Predigt berührt hat, dass du was mitnehmen konntest, und freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank dafür. Und wir wollen dich ermutigen, einfach mit anderen Leuten aus der Gemeinde in Kontakt zu bleiben, nachzufragen, wie es geht, ob man irgendwas helfen kann, mal eine WhatsApp zu schreiben oder auch jemanden anzurufen. Du darfst außerdem sehr gerne mit uns in Kontakt bleiben, und die Kontaktdaten unserer Gemeinde blenden wir dir hier ein, darfst du dir gerne merken. Und damit wir diese Videos, diesen Gottesdienst weiter finanzieren können, möchten wir dich einladen, einfach ermutigen, auch mit deinem Herzen weiterhin Teil der Gemeinde zu bleiben und uns auch finanziell ein wenig zu unterstützen. Wir wünschen euch noch einen gesegneten Sonntag und eine richtig gute Woche. Tschüss.